Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht und leider auch die deutsche Mannschaft nicht, denn sonst würde sie noch in der Fußball-Europameisterschaft im Halbfinale mitspielen. Aber wir reden darüber, über Fußball, denn es wird unheimlich viel über Fußball geredet, auch wenn man Spiele verliert. Wir, das sind
Lothar Leuschen,
Uni Balzelt
und Andreas Boller. Ja, Tränen, Abschiede, jetzt mal ganz grundsätzlich, habt ihr denn schon mal nach dem Spiel geweint, ihr zwei oder so, oder wie sieht das aus?
Ja, das kam früher öfter vor, als ich in der E-Jugend spielte. Ja, ich bin ein schlechter Verlierer und da habe ich öfter nach dem Spiel auch geweint.
Aber vor Zorn.
Bitte? Natürlich vor Zorn. Und ich habe während des Spiels dann schon mal, da war ich ja so sechs, sieben Jahre alt, eine Träne vergossen, sehr zum Leidwesen meines Gegenspielers, den ich dann auch schon mal eine gescheuert habe. Das war damals nicht so gut, das macht man heute auch schon nicht mehr so. Wir sind heute anders sozialisiert, glücklicherweise. Aber ja, ich habe schon mal, ich war schon mal kurz davor, aber wirklich nur sehr, also schon, sag mal, kurz davor ist übertrieben. Ne? Ein bisschen weniger davor als Julian Nagelsmann, als Gladbach das erste Mal abgestiegen ist. Das war auch nicht schön.
Ja. Tränen nach dem Fußballspiel? Auf jeden Fall, natürlich.
Ehrlich?
In der Jugend, ja. Also ich konnte auch nicht verlieren, das waren persönliche Niederlagen für mich. In der Jugend, nach Niederlagen, da flossen schon mal Tränen, ja, das kam vorher.
Also Tränen aus Zorn oder aus Enttäuschung?
Ja, aus Zorn natürlich, Zorn und Enttäuschung, Niederlage, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, bei mir
ja, weil der Ehrgeiz halt immer extrem ausgeprägt war und wenn meine Mannschaft verloren hatte, ja, konnte ich nicht so gut mit umgehen.
Also ich habe einmal eine Riesenenttäuschung im Fußball erlebt, zweimal Verlängerung innerhalb von 24 Stunden und Elfmeterschießen verloren und wirklich einige in der Kabine haben geweint. Nee,
du nicht.
Kann ich nicht.
Kam
ja,
nicht
das
in Frage.
Ich bin dann so sauer, giftig, ich könnte meterhoch springen noch und entweder auf mich selbst, weil ich vielleicht eine Chance vergeben habe oder weil wir das Ding einfach nicht, also ich kann das nicht nachvollziehen, dass
ja, aber das weiß
Menschen auf dem Platz stehen.
Aber jetzt wissen wir alle, warum du Köln
fändest. Du bist Profi. Ich würde eher platzen auf dem, also diese, und jetzt, ich sag mal, das ist mir alles ein bisschen sehr, sehr rührselig. Also ich kann es verstehen, wenn ein Spieler nach 30 Jahren Profi irgendwie dann die Schuhe an, und er weiß, diese Lebensphase ist zu Ende. Also jetzt gibt's kein nächstes Spiel mehr für mich. Also da kann ich vielleicht noch nachvollziehen, dass da so eine Trauer ist, aber aus Enttäuschung, weil man Fußball spielt, dann muss man besser spielen.
Ja, aber man darf in dem Fall jetzt mal, also ich, wie gesagt, als Fan, glaube ich, da muss man es nicht übertreiben mit der Knatscherei, aber wenn jetzt diese Spieler, man darf ja auch nicht vergessen, was alles auf diesen Spielern, wir reden hier von Leuten, das sind Fußballspieler, das sind sozusagen Sporthandwerker und was für ein immenser Druck auf die Lasse. Die sind doch ausgerufen worden, mal schnell das ganze Land zu retten, das sich gerade zerteilt und zersägt und weil ein paar Bescheuerte unterwegs sind und dann müssen 26 Fußballspieler die Nation wieder auf Kurs bringen. Da lastet ein Riesendruck und dann scheiden die aus, so. Und dann kann ich schon verstehen, abgesehen davon, dass sie auch noch ein bisschen Ehrgeiz haben und noch gewinnen wollen, das unterstelle ich jedem Fußballprofi. Dann scheiden die aus und dann bricht erstmal alles ein bisschen zusammen und dass der eine oder andere das nicht so richtig verarbeiten kann so schnell, kann ich schon verstehen. Also das finde ich jetzt echt nicht schlimm.
Also ich finde, dass natürlich jeder Mensch anders mit Emotionen umgeht, genau. Das muss man jedem einräumen. Und zweitens ist es doch, in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit wurde ja den Nationalspielern oder den Beteiligten immer nachgesagt, dass zu wenig Identifikation da ist. Und das ist ja wohl dann diese Reaktion, diese Enttäuschung so zu verarbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass wenn jemand weint, mehr Emotionen hat als einer, der nicht weint. Oder das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass die Spieler und der Trainer sich oder das Trainerteam sich sehr damit identifiziert haben. Und das ist doch ein super Zeichen.
Außerdem hatten die, das darf man nicht vergessen, 2 Stunden Fußball in den Knochen. Und die waren schon, also wir haben das als Fußballzuschauer auch gesehen, ich war nach den 2 Stunden auch ein bisschen kaputt und ich bin nicht 1 Meter gelaufen, um ehrlich zu sein. Also es ist schon, dass die...
Ich war fix und fertig,
ja,
Lothar, ich
habe also mich so das, geärgert. Das ist ja eine riesengroße Anspannung, was auf so einem Spiel, ja, das wissen wir als Amateure oder auch, oder als Profi, ne, was dann so einem Spiel alles passiert, dann über die Szene reden wir vielleicht dann noch, diese komische Video-Schiedsrichter-Assistenten-Nicht-Entscheidung, die ich nach wie vor nicht verstehe, gibt es bestimmt tolle Begründungen für, mit Pi-Quadrat und Relativitätstheorie.
Es gibt für jede Sache immer eine
Begründung. Ja. Ich verstehe es immer noch nicht und ich habe auch gar keine Lust, das zu verstehen, ich finde es einfach doof, entweder hat man so ein Ding, so ein Schiedsrichterassistenten oder man hat nicht, dann einfach weglassen, dann ist gut, Punkt, aus, Ende und dann hätte Fahrradkette.
Nee, vielleicht können wir uns ja darauf einigen, Hauptsache, es gibt Emotionen, die hat es ja auch schon viele Jahre gar nicht mehr, oder keine erkennbar.
Es gibt
Typen, die sind halt so, die sind so introvertiert, da wird man auch keine Reaktion sehen, aber man hat gesehen, dass die Mannschaft wirklich emotional, also dabei war in dem ganzen Turnier und das ist schon mal ein Riesenfortschritt.
Ja, ja.
Sind wir jetzt bei den Fortschritten, dass es noch nicht ganz gereicht hat, möchte nochmal wieder die Besserwisserei erinnern. Viertelfinale.
Ich meine,
man kann es nachhören.
Deine scheiß Unkorrekt. Entschuldigung, das letzte genau Mal streiche ich, aber die Unkorrekt lasse ich drin.
Es ist laut genau so gelaufen. Man muss nur auf den Spielplan gucken. Und dafür reichte es nicht. Und dann kommt bei mir der Ärger.
Entschuldigung, Geißbock. Also da muss ich mal sagen, also ich bin da, ich respektiere die wirklich gute Mannschaftsleistung der Spanier, aber in dem Spiel, wenn es mal nach diesen Expected Goals gegangen wäre, hätte es nur einen Sieger geben dürfen und das war in dem Fall die Nationalmannschaft, der mit dem der
Bundesliga. Worauf kommt es an im Fußball,
dass man Tore, keine Fehler macht?
Ja, stimmt's? Komm.
Ja, natürlich, aber ich meine, wenn du es unbedingt möchtest, Andreas, du hattest recht, Viertelfinale war Schluss, also wenn es darum jetzt geht, aber ganz ehrlich gesagt, hätte das Spiel natürlich auch genauso gut andersrum ausgehen
können. Ja, aber dann darf man halt.
Ich finde, beide Mannschaften haben eigentlich bei dem Turnier Leistungen gezeigt, die es rechtfertigen würde, noch weiterzukommen, sowohl Spanien als auch Deutschland. Ganz genau. Aber es ist nun mal so, man hat gegen Spanien gespielt und ich finde, das Ergebnis hätte, wie gesagt, genauso gut andersrum ausgehen können. Spanien hätte jetzt genauso gut ausscheiden können. Jetzt hat es halt Deutschland getroffen. Spanien ist auch irgendwo natürlich verdient weiter, aber Deutschland hätte es genauso gut verdient gehabt, weiterzukommen.
Ja, aber bei allen Verdiensten von Herrn Nagelsmann, der wirklich die Mannschaft wiederbelebt hat, das ist erstmal das Allerwichtigste, dass er wieder eine Mannschaft hat, die wo Leben drin ist, wo Emotionen drin sind. Er hat aber dieses Spiel auch komplett vercoacht. Das muss man sagen, das ist die klassische Schule eines oder der klassische Stil eines Trainers, der sich über die Mannschaft stellt, über das, was er täglich sieht, weil er irgendeinen Plan hat. Da ist diese Pep-Krankheit.
Ja, du bist extrem hart, Andreas. Also ja, weil, zu sagen, Nagelsmann hat dieses Spiel vercoacht, ist
finde ich übertrieben.
Das ist extrem übertrieben. Also er hat sich in der Halbzeitpause korrigiert.
Ja. Ne? Also, vielleicht da waren zwei Auswechslungen
also, weg. Also Emre Can habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Sané konnte ich absolut nachvollziehen, warum er gespielt hat. Wir haben noch letzten Montag darüber gesprochen. Da warst du auch einer derjenigen, die gesagt hat,
ja, es könnte sein, dass er nicht spielt. Gespielt. Das
Leute, zerfleischt euch nicht.
Nein, aber
das Turnier ist zu Ende.
Aber wenn du Sané bringst aus Gründen der Schnelligkeit und der Tiefe, du weißt als Trainer vorher nie, ob er gut drauf ist oder nicht gut drauf. Das weißt du nicht. Ja, also,
wir wussten
ob er
doch, dass er nicht in Form ist.
Aber wenn du Sané mit Wirtz vergleichst, ist doch Sané ist der schnellere Spieler, oder, Andreas? Also das kann man ja wohl sagen. Also dass er im Umschaltenverhalten, wenn der Ball gewonnen wird, dass man schneller nach vorne kommt, ist Sané der geeignetere Spieler? Oder
würdest du das bestreiten? Er flankt nicht, er kommt nicht zum Torschuss.
Ja, in dem Fall
kann er nach 30 Minuten auswechseln.
Ja, aber
der Gedanke war richtig,
finde ich auch.
Das, also, war das.
Und dann hat er reagiert und dann.
Das ist überhaupt nicht schlimm.
Finde ich auch. Also ein Trainer muss Entscheidungen treffen, Andreas.
Ja. Hinterher ist man schlauer. Aber weder Havertz hat funktioniert, noch Sané
hat nicht funktioniert.
In dem Spiel?
Finde ich auch.
Gut, hat er klasse gespielt. Er hat leider kein Tor geschossen, aber ansonsten hat Havertz doch ein Top-Spiel gemacht.
Absolut.
Aber das Spiel hatte wieder keinen Plan und Ziel. Flanken, keiner war da, niemand war da.
Die erste Halbzeit war sowieso insgesamt nicht so gut, das muss man sagen.
Ja, genau.
Aber dann in der zweiten Halbzeit
wurde es besser. Nach dem Rückstand wurde die deutsche Mannschaft wirklich gut, schneller gespielt, Spieltriebe gespielt, in Strafraum gespielt. Ich finde auch, dass Kai Havertz gut gespielt hat. Ich finde auch, dass die Idee mit Sané eigentlich eine richtige Idee war. Der war jetzt leider nicht so in der Form, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Das kannst du vorher nicht wissen. Hätte auch genauso klappen können. Dann knatzt der Platz der Knoten plötzlich und er spielt den Spaniern Knoten in die Beine. Das kann ja auch passieren, das weiß ich nicht.
Es ist ja hypothetisch, aber glaubst du denn, Andreas, dass wenn zum Beispiel Füllkrug von Anfang an gespielt hätte, dass es dann besser gelaufen wäre?
Dann hätte das Spiel ein Ziel und einen Plan gehabt. Und die Spanier haben es knochenhart durchgezogen. Der Morata ist im Prinzip nicht vorhanden, aber er ist da, er spielt. Die spielen es konsequent mit der einen Spitze. Ja. Warum machen die das? Weil sie die Spiele gewinnen. Und weil wir seit 5 Jahren Timo Werner, Kai Havertz, Mario Götze, alle wie sie heißen, aber haben vorne gespielt.
Andreas, du
Thomas Müller.
Du sprichst so, als wenn Spanien die ganz klar bessere Mannschaft gewesen wäre und hochverdient gewonnen hat. Es war eine Millimeterentscheidung, dass Deutschland dieses Spiel gewinnt.
Es ist immer der gleiche Ablauf und seit 8 Jahren nichts dazugelernt.
Jeder hat seine Meinung, wir reden über Fußball.
Nein, muss mal klar sein, dass dieses Spiel keinen Sinn hat. Havertz kann keine Kopfbälle, Flanken haben kein Ziel. Das ganze Spiel war darauf angelegt, dass wir erstmal 1-0 in Rückstand geraten, bevor was. Dann kommt die nächste Auswechselei, dann nimmt er den Havertz runter und baut seine Viererkette wieder. Warum? Es lief doch nach dem 1-1 oder bis zum 1-1. Das war doch genau die Ideale mit Dreierkette und drauf. Druck machen.
Ja, aber beim Stande von 1-1 war das. Das
da hat er wieder gewechselt.
Ja, ja,
und dann,
ja.
dann kommt wieder individuelle Qualität und Fehler machen. Kein Mensch spricht über Manuel Neuer, dass er in der kurzen Ecke steht bei dem ersten Tor, wo es überhaupt keinen Grund für gibt. Wenn er zentral steht, macht er einen Zwischenschritt, hat den Ball. Der hat das ganze Tor offen gelassen. Guckt es euch an. Das sind 8 Meter Platz, wo der den Ball reinschieben kann. Ja. Florian Wirtz
hat... Da war es doch nur 7 Meter breit.
Florian Wirtz hat die gleiche Situation. Da steht der Torwart zentral und er schiebt den Ball am Pfosten vorbei, weil er genau in die Ecke schießen muss. Olmo musste ja gar nicht in die Ecke schießen. Er musste irgendwo... Ja, aber Neuer war einen Kilometer bei dem... Zweite Aktion. Waldemar Anton... Vor dem Gegentreffer zum 2-1 gibt es eine Situation, wo er hinten fast an der Torauslinie mit links den Ball 15 Meter weit schießt, ins Seitenaus. Ich erwarte von jedem, der da spielt, dass er den Ball 50 Meter in die gegnerische Hälfte wenigstens
klopft. War aber sein linker Fuß, das weißt du, ne?
Ja, das kann er nicht, weil das Qualität ist, die nicht da ist. So, dann gibt es einen Einwurf in der deutschen Hälfte. Alles rückt auf von den Spaniern und wir stehen hinten drin. Hätte er den Ball hinten auf die Ecke geklopft, wäre die ganze deutsche Mannschaft aufgerückt.
Ist richtig.
Und die Spanier hätten nicht mal mehr die Zeit gehabt, das Tor zu schießen. Sowas wird bestraft. Und das ist die mangelnde Qualität von Waldemar Anton.
Wir sollten uns 2 Stunden nach dem Spiel nicht mehr echauffieren, dann kriegen wir Herzinfarkt und können bei der WM nicht mitspielen. Das wäre ganz schlecht.
Kommt auf die Fehler.
80 Millionen Deutsche wissen es besser. Ich gehöre zu denen, die es auch nicht besser wissen.
Luther, deswegen scheidet man aus.
Ja, man scheidet aus, weil man Pech hatte. In dem Fall war es einfach Pech. Wenn man sich mal Revue passieren lässt, wie viele Bälle einer ist an Pfosten gegangen, wie viele Bälle knapp daneben gegangen sind, auch mit Füllkrug. Das Thema Füllkrug kann ich immer wieder sagen, Füllkrug ist ein super Mittelstürmer. Wenn du den von Anfang anbringst, hat der Gegner leider genügend Zeit, sich auf ihn einzustellen, dann macht er plötzlich keine Tore mehr. Beispiel Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund. Nur mal so nebenbei bemerkt. Wenn er kommt, ist er super, sofort brandgefährlich, der geht dahin, wo es weh tut, der hat seinen Schädel überall rein, hat er auch gemacht. Deswegen sage ich ja auch, die Wahrscheinlichkeit, also jetzt rein mathematisch, und ich kann gar keine Mathematik, die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland das Spiel gewinnt, war größer, weil die Chancen größer waren eigentlich. Es haben halt nur 20 Zentimeter gefehlt. Und dann kommen die Fehler dazu, die man macht. Wahrscheinlich ist vor dem 1-1 der Deutschen bei den Spaniern auch vieles
schief. Natürlich, also da sind ja auch Fehler passiert.
Also, aber wir haben ja schon öfter mal gesprochen, wenn wir im Fußball alle keine Fehler mehr machen, dann reden wir jeden Montag über ganz tolle 0-0-Spiele und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Das ist einfach so. Und deswegen ist es jetzt so, wie es gekommen ist.
Finde ich auch. Also es ist müßig darüber.
Ja. Wir haben auch da kann ich an Andreas Boll erinnern, vor ein paar Wochen hast du gesagt, wir scheiden vor der Vorrunde aus. Nee, nee. Wir kriegen die Trikots nicht gewaschen oder so. Nein.
Du hast vor jedem Spiel gesagt,
es sieht gut aus. Vor dem Turnier schon ausgeschieden, ob der erstmal angepfiffen worden ist.
Stimmt nicht.
Also erster FC Unke. Und dafür ist es ganz gut gelaufen und jetzt gucken wir doch einfach mal, wenn man mal vielleicht mal auf die Perspektive gucken möchte. Ja. In 2 Jahren ist eine Fußball-Weltmeisterschaft und ich glaube, dass wenn die Entwicklung weitergeht, das war noch nicht alles Gold, was glänzt, das war noch nicht europäische Spitzenklasse, aber es war schon hochklassig. Und zwar schon, sag mal, unter den ersten 5, 6, 7 muss man die deutsche Mannschaft wieder einordnen, das war nicht immer so in den vergangenen Jahren. Und wenn jetzt die Entwicklung jetzt so weitergeht, wenn man mal jemanden ins Tor stellt, wenn man auch mal überlegt, dass man die älteren Spieler mal aussortiert und junge nachrücken lässt, dann kann man in 2 Jahren über ganz andere
Dinge reden. Man muss ja einfach nur mal in die Vergangenheit gucken. Als Deutschland zum Beispiel in 1990 Weltmeister geworden ist, gab es 1988 eine Europameisterschaft in Deutschland, wo Deutschland im Halbfinale rausgeflogen ist. Zu Recht rausgeflogen ist, weil die Holländer damals die bessere Mannschaft waren. Aber darauf aufbauend ist Deutschland 90 Weltmeister geworden. Genauso 2014 ist Deutschland Weltmeister geworden. Da gab es 4 Jahre vorher eine WM in Südafrika. Genau. 2012 gab es die Europameisterschaft in Polen und der Ukraine, glaube ich. Auch das waren Turniere, wo man knapp gescheitert ist, die aber dann am Ende mit dem Titel belohnt wurden. Und in so einer ähnlichen Situation, finde ich, ist man jetzt auch.
Ja.
Man hat diese Europameisterschaft gespielt. Man hat eine gute EM gespielt. Vor allem hat man meiner Meinung nach auch die Menschen wieder und dafür begeistern können, was genauso wichtig ist wie das Ergebnis. Ja, das ist ganz wichtig. Und man hat eine Perspektive, weil junge Spieler dabei sind, junge Weltklasse-Spieler. Also so weit würde ich gehen. Und man muss jetzt gucken, dass man den einen oder anderen, der eventuell zurücktritt, nicht mehr zur Verfügung steht. Vielleicht auch, wenn die Leistung nicht mehr reicht, ersetzt mit jüngeren Spielern. Und dann, finde ich, sieht die ganze Geschichte doch auch wieder
ganz gut. Nee, da bin ich ja eurer Meinung. Aber wie gesagt, auch der Trainer muss lernen, weil dieser Effekt Löw, Flick und der Nagelsmann jetzt, der muss, Also einmal muss klar auf der Torwartposition was passieren.
Aber Andreas, natürlich muss der lernen, aber der hat doch, glaube ich, unterm Strich mehr richtig gemacht als falsch gemacht. Und das, finde ich, sollte man auch betonen. Da hat man einen jungen Nationaltrainer, der sich auch dazu entschlossen hat, weiter Nationaltrainer zu bleiben, obwohl er andere Vereine hätte übernehmen können. Der identifiziert sich damit. Und da, finde ich, muss man dem jede Unterstützung geben, die er benötigt.
Ich erinnere mal das Spiel kurz vor der EM gegen Griechenland in Mönchengladbach. Das war das nicht ein Kanter 1:1, ich weiß nicht mehr ganz genau. Da haben alle schon wieder abgesungen und der hat doch Kurs gehalten. Der hat aus dieser Trümmertruppe, die Hans Flick hinterlassen hat, und Jogi Löw hatte doch was gemacht, was nach Fußball aussieht. Das sieht wie moderner Fußball aus. Also ich erkenne sogar als Laie, dass da irgendwie eine Idee dahinter steckt. Wenn jetzt zu den Ideen auch noch die richtigen Personalentscheidungen kommen künftig, dann wird er doch wieder gut. Wenn man nur überlegt, wer alles noch nicht gespielt hat, sondern ich an so einen Maximilian Bayer denke, der wirklich der nächste Weltklasse-Spieler wird aus deutschen Landen, da bin ich relativ sicher. Also da ist doch schon genügend Potenzial unterwegs und in 2 Jahren auch schön.
Ja, freuen wir uns wieder auf ein Turnier. Wenn der FC Bayern noch ein bisschen aus dem Kopf bekommt mit Neuer, Sané und Thomas Müller
einwechseln. Ja, wie gesagt, Sané, der ist noch jung, der kann
Thomas auch Müller hat sich, glaube ich, der ist, glaube ich, nicht zurückgetreten. Aber ich glaube, das wird auch Nagelsmann angehen, dass er jetzt peu à peu die Positionen mit jüngeren Spielern besetzt.
Vor allem ist der hat doch genug hinter in den Hosen zu entscheiden. Der hat doch Hummels rausgelassen.
Gündogan würde ich auch ganz ehrlich persönlich, ich meine, wer bin ich, aber ich würde ihm raten, vielleicht auch zurückzutreten, weil er wird nicht jünger und er wird auch nicht besser. Und
trotzdem fand ich es ein bisschen schade, dass so bei diesem Toni Kroos hinterher weinen so Spieler wie Neuer und wie Thomas Müller so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Also
Aber die haben ja auch sich noch nicht geäußert.
Nee, also, ja, Neuer will das ja im halben Jahr entscheiden. Ich bin der Meinung, dass man da...
Ja, das finde ich ein bisschen seltsam.
Ich bin überzeugt, er will jetzt in die Bundesliga-Saison gehen und wenn er merkt, dass er da wieder auf die alte Form. Das ist ja meilenweit von entfernt. Die Dynamik und die Spritzigkeit.
Also ich finde,
der braucht auch einen Torhüter. Das ist ja meilenweit entfernt. Wenn er glaubt, dass er jetzt, weil er die Verletzung hatte ja noch gar nicht so lange, ist ja. Wenn er glaubt, dass er jetzt die 10 Spiele mit Top-Leistungen, dann sagt er, warum nicht? Aber wenn er selbst merkt, ich komme nicht mehr an meine Top-Leistung ran, dann ist Schluss. Dann
also macht ich finde, Mertesacker hat da was Gutes gesagt. Der ist ja ein früherer Mitspieler von Neuer. Mertesacker hatte gesagt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn der ein oder andere Platz machen würde für einen jüngeren Spieler. Und ich finde, Manuel Neuer ist natürlich ein absoluter Weltklasse-Torhüter, hat eine super Karriere, aber der hat jetzt wirklich, ohne jetzt dieses Turnier, davor 2 Turniere gehabt, wo er nicht so gut gespielt hat, war oft verletzt, hat jetzt eigentlich noch dieses Geschenk bekommen mit diesem Turnier. Und ich finde, da könnte man auch mal sagen...
Herrschaften sollen...
Wir brauchen noch in 2 Jahren keinen Torwart, der 40 Jahre alt ist.
Also
40 ist wirklich jung, das ist alles in Ordnung. Aber
und da ist doch noch dahinter
ist. Genau, wir haben Ter Stegen, wir haben Trapp, wir haben Baumann, wir haben wirklich gute Torhüter. Also da muss man auch mal sagen, also ich denke auch, dass der Nagelsmann genügend hinter in der Hose hat, zu sagen, es ist mal gut. Also danke Manu. Und das ist auch in Ordnung.
Also
so,
sonst trotzdem ein toller Torwart, netter Lothar, Typ. Sonst geht es uns am Ende wie im portugiesischen Verband, da spielen die jetzt ein komplettes Turnier mit 10,5 Spielern.
Ja,
weil Ronaldo ist ja nur ein Schatten von 1.
Absolut, ein Schatten. Ja,
er kann Elfmeter noch reinschießen, den Nerven hat er wirklich, das muss man sagen.
Aber er kann ganz gut Freistöße versägen.
Ja, unheimlich.
Ich glaube, er hat eine gute Quote. 40 oder 50 Freistöße in die Mauer gekloppt. Ich meine, wenn wir so weit kommen, man sieht, das ist Ende, ist begrenzt und das ist halt vorbei.
Das ist ja das Blöde an der ganzen Biologie. Ne?
So geht das.
Wir sind ein bisschen begrenzt, das ist manchmal ein bisschen traurig.
Also ist aber so. Die Leute, die unsere Podcast hören, die werden sich fragen, warum wird eigentlich über eine Szene gar nicht gesprochen, weil die ganz Deutschland redet hier über diese eine Szene.
Du meinst diese Szene?
Genau,
Darf ich dazu was sagen?
Ja, natürlich, wir können glaube ich alle was dazu
sagen. Aber nur mit was Positives.
Wie auf hoher See und vor Gericht, man hat keine Möglichkeit. Aber was man eine Möglichkeit hat, ist hinten links zu stehen und einen Ball 50 Meter aus der eigenen Hälfte rauszuschießen. Das hat man selbst in der Hand. Und über die Dinge, die nicht mehr zu definieren sind, ob du jetzt da verurteilt wirst oder Freispruch, diese Regel hat sich so verselbstständigt und dieser ganze Apparat ist so weit von künstlich geworden.
Dass es einfach der nackte Schwachsinn ist. Entweder wir haben so eine Technik, dann setzen wir sie ein, oder wir haben sie nicht, dann setzen wir sie nicht ein. Wenn wir sie haben, setzen sie nicht ein, dann schafft man sie besser ab. Kostet nämlich alles Geld. Kostet Geld und kostet Nerven. Einfach abschaffen, dann macht der Schiedsrichter halt einen Fehler, trifft eine Fehlentscheidung. Ist leider so, hat es 1000 Mal gegeben, 100.000 Mal gegeben im Fußball, können wir alle mit leben. Aber dieser Mist, dass man da sich jetzt fragt, ich habe mich gefragt, also wenigstens mal gucken, also dass man sagt, ich gucke jetzt mir das mal an und dann entscheide ich hinterher, ist es kein Elfmeter oder so, total okay, nichts machen, ist doch totaler Schwachsinn.
Genau darum geht es nicht.
Mir geht's darum.
Weil der Schiedsrichter nach dieser Definition,
mir geht's aber darum. Ich bin
der
nämlich Chef Zuschauer.
Im Ring ist und der hatte freie Sicht und wenn der sagt, dann ist kein
Elfmeter. Nein, der Videoschiedsrichterassistent darf eingreifen und den Schiedsrichter darauf hinweisen, dass er sich mal eine Szene angucken darf, sollte
vielleicht. Und hat er das gemacht?
Hat er nicht gemacht.
Hat er nicht gemacht, ja. Okay. Und aber da kommt dann meine Meinung in die ganze Geschichte. Man soll ja Szenen eigentlich nicht miteinander vergleichen, aber eigentlich muss man sie miteinander vergleichen. Und wenn ich diese Szene mit dem Elfmeter vergleiche, den Deutschland gegen Dänemark bekommen hat.
Lächerlich.
Lächerlich. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch damals nach dem Dänemark-Spiel gesagt, meiner Meinung nach kein Elfmeter. Genau. Aber wenn ich das dann auch noch miteinander vergleiche, dann ist der Dänemark-Elfmeter nie im Leben Elfmeter. Ja. Und also das verstehe ich nicht.
Ja, und dann kommen noch wirklich noch dumme Kommentare im Fernsehen, dass im Laufe eines Turniers sich alles ausgleicht. Wenn ich so einen Blödsinn höre. Ja,
wenn du rausgeflogen bist aus der WWE, soll
sich genau. Dann auch ausgleichen. Ja, genau. Alles Schwachsinn.
Das früher Feierabend.
Ja. Das früher gut, aber da wird ja auch viel dummes Zeug. Wir reden ja auch viel dummes Zeug.
Ist auch egal. Ist halt dieser ganze aber Video. Einfach, ich bin immer noch der Meinung, abschaffen.
Und nicht nur Video, auch die Regel an sich. Man sagt, absichtliches Handspiel oder nicht absichtliches. Also jeder Schiedsrichter oder jeder Videoassistent interpretiert das anders. Also man weiß überhaupt nicht, woran man
ist. Aber die Regel, dass es irgendwie, das hätte ja ein Tor gegeben, die gibt es ja wohl gar nicht.
Nee, die gibt es nicht. Aber da hat Nagelsmann also auch nicht Unrecht, finde ich.
Man die müsste man dann einführen.
Müsste man natürlich auch einführen. Geht so ein Schuss direkt gefährlich aufs Tor? Oder ist das so eine Situation wie gegen Dänemark, wo eigentlich eine Flanke reinkommt und der mit dem kleinen Finger den Ball und dann kommt noch die Frage für mich, es gibt ja im Ball jetzt diesen Sensor, im Grunde genommen nachweisen soll, ob die Hand, ob
ein Kontakt
da hat man
einen Kontakt.
Und gab es in der Szene,
klar.
Wurde das gezeigt?
Ja, das wurde gemessen.
Aber wozu misst man das, wenn man das dann nicht...
Weil man nicht klar sehen konnte, ob er wirklich mit der Hand dran war. Jetzt hier bei dem Spanien Spiel war ja klar, der hat den gegen die Hand gekriegt. Der Däne konnte man ja mit bloßem Auge in Realgeschwindigkeit gar nicht sehen, ob er überhaupt dran war.
Aber, aber wo war denn der Unterschied? Ist der Däne dann bewusst mit der Hand zum Ball gegangen? Ist er doch nicht.
Nein,
und wo ist dann der Unterschied zu der Szene, frage ich mich.
Also, dieser ganze Schwachsinn ist halt Schwachsinn. Ja. Und da kann so, das ist, weil den Dänen, da muss man sagen, hat mir die Dänen leid, haben sie nämlich nicht verdient.
Ja.
Und in dem Spiel haben jetzt die Deutschen, das haben sie nämlich auch nicht verdient. Aber es ist eben so, dass vielleicht ist das ja ausgleichende Gerechtigkeit. Das ist aber auch totaler Schwachsinn, weil das
einfach
das hat nimmt Einfluss aufs Spiel.
Und dann gibt es wieder Stimmen, die sagen, der Füllkrug stand ja sowieso im Abseits, ist aber nicht nachgewiesen. Auch das wäre mal wichtig zu wissen, stand er jetzt im Abseits
oder nicht? Hat die UEFA sich noch nicht geäußert?
Und dann frage ich mich, warum äußern die sich nicht dazu? Wenn das so gewesen sein sollte, dass Füllkrug mit dem großen Zeh im Abseits stand, wie der Däne, als das Tor aberkannt worden ist, dann ist diese Szene im Nachhinein sowieso uninteressant.
Vielleicht muss man uns Kalkül ziehen, dass die Frau des vierten Offiziellen vielleicht zu Hause gerade die Milch hat überkochen lassen und war dann abgelenkt, die Frau, und hat nach ihrem Mann gerufen und der Mann war abgelenkt, hat die Szene nicht gesehen, konnte deswegen nicht eingreifen und deswegen ist es so gekommen, wie es gekommen ist.
Könnte auch
so ist Schicksal. Sein. Ja, das Ganze ist eben ein weltumspannendes Spiel.
Aber du weißt doch, wie es im Kölner Keller zugeht.
Ich weiß, wie es in Köln zugeht, das reicht mir auch schon.
Ab und zu wird dann eine Portion Gyros bestellt und dann...
Also wie dem auch sei. Ich finde,
sagt der eine und der andere sagt nein.
Ich finde, man sollte nach diesem Turnier, also wird natürlich nicht geschehen, aber ich würde es der UEFA wirklich mal raten, nochmal Bilanz ziehen und ist dieses Instrument Videobeweis eigentlich ein gutes? Und ich glaube... Es ist ein schlechtes. Ich glaube, dass es den Betrieb auffällt. Ich glaube, dass es auch, man sieht doch, es führt ja auch nicht zu Gerechtigkeit. Und wir müssen damit leben, finde ich. Und
dann ruft bei der Deutschen Bahn an und sagt, du willst jetzt Dampflokomotiven wieder
zurück. Ich wäre nicht dagegen, die sind sehr verlässlich.
Die neuen fahren halt nicht pünktlich, gell?
Also ich glaub, aber man kann doch mal Entscheidungen korrigieren und revidieren, wenn sie falsch gewesen sind. Ich finde diese Entscheidung, also dieser...
Haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Also wenn ich alles auf eine Waage lege, würde ich auch am liebsten die ganze Technik weg, bis auf die Torlinientechnologie, die ganz gut ist. Weil es führt einfach dazu, dass auf eine andere Art und Weise Ungerechtigkeiten entstehen, die...
Ich sag nur, träumt weiter.
Das ist nicht realistisch.
Der Lothar fährt dann die Dampflokomotive.
Es ist nicht realistisch, sehe ich genauso, aber... ich fände es, glaube ich, am besten.
Was hatten wir denn sonst noch Schönes? Eine politische Diskussion, die auch so unnötig war wie nur irgendwann.
Mit dem Schweigefuchs? Kennst du der Schweigefuchs. In der Grundschule ist das der Schweigefuchs, habe ich bei meinen Kindern gelernt. Dann stehen die Grundschullehrerin da vor der Klasse, machen so und dann müssen die Kinder schweigen. Ich habe gar nicht verstanden, was die wollten.
Genau, wenn man das so sieht.
Ja, es wird auch da ein bisschen hochpolitisiert alles. Ich finde
es eigentlich schade, weil die türkische Mannschaft so einen super Fußball gespielt hat.
Ich meine,
das war ja wirklich eines der belebenden Elemente in dem Ganzen, diese Art Fußball zu spielen, diese tollen Fußballer. Und dann kommt dann so ein Quark dann und dann,
anscheinend haben wir sonst keine Probleme. Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe ja nur ein Spiel verfolgen können, nämlich dass der, also live, weil ich zufälligerweise mal an Karten gekommen bin, dass der Engländer gegen die Schweiz, sicher eines der schwächeren Spiele, auch das schwächste Viertelfinale, aber allein die Atmosphäre da, die Stimmung, dass da Menschen nicht nur aus der Schweiz, aus England, aus alle Herren Länder da sind, sich da gemütlich miteinander treffen, sich Schlachtgesänge liefern, das ist schon aller Ehren wert und dafür hat schon die Europameisterschaft den Pokal gewonnen und das ist eigentlich schon mal das Wichtigste überhaupt. Und alle anderen Dinge da, mein Gott.
Um noch mal kurz darauf zurückzukommen, also die Geschichte finde ich auch insofern so schade, weil die sportliche Leistung der türkischen Mannschaft gar nicht mehr diskutiert wird, weil die haben meiner Meinung nach ein super Turnier gespielt, ist auch ähnlich mit Deutschland zu vergleichen. Da sind viele junge Spieler, die gutes Potenzial haben und wird jetzt überschattet von solchen politischen Diskussionen. Aber natürlich ist es auch so, ich meine, ich bin natürlich gebürtiger Türke, in Deutschland geboren. Und das betrifft mich natürlich auch. Ich finde aber, man sollte von beiden Seiten einfach mal den Ball insgesamt ein bisschen flacher
halten. Ich habe das ja in unserer Zeitung auch kommentieren dürfen, hat mir gleich auch wieder böse Schellen eingefangen. Also das hätte sich der Demiral sparen können. Wenn man weiß, dass das ein belastetes Signal ist, dann macht man es nicht. Möglicherweise hat er es in dem Moment nicht im Griff gehabt, nicht gewusst, nicht realisiert und hat dann gesagt, ich bin jetzt Türke, nationalistisch oder nicht nationalistisch, sondern patriotisch. So, ich finde, man hätte dann sagen können, komm, zahlst du mal 50.000 Euro, weil du blöd bist und zwar zahlst du es an den Kindergarten in Kurdistan, da freust du dich auch ein bisschen. Dann ist alles gut. Man muss den Mann nicht zwei Spiele sperren und die gesamte Mannschaft damit bestrafen. Das hätte man einfacher haben können. Und nochmal, man muss immer mal sagen, wir reden über Fußballspieler. Fußballspieler werden nicht Fußballspieler, weil sie die Realitätstheorie beweisen können, sondern weil sie Fußball spielen können. Und manchmal sind auch Leute dabei, denen gehen ein bisschen die Emotionen durch, die sind nicht so reflektiert, vielleicht, ich kenne den Herrn Demiral persönlich nicht, vielleicht ist das einer von denen und dann hat man wirklich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und das ist echt zu viel. Dann lädt man den ganzen Käse, den ganzen Schwachsinn auch noch politisch so auf, dass dann so ein Erdogan, Schwachkopf,
absolut,
noch nach Berlin kommen darf, um sich ein bisschen feiern zu lassen. Wie bescheuert können die eigentlich sein?
Stimme ich dir zu, Lothar, aber in einem Punkt muss man auch die UEFA ein bisschen in Schutz nehmen. Oder man muss sagen, es hat vorher den Fall gegeben, dass ein albanischer Spieler Hassgesänge gegen die Serben angestimmt hat. Und den haben sie zwei Spiele gesperrt.
Das ist ein bisschen was anderes. Es hat eine andere Qualität.
Ist nochmal schlimmer,
Das hat eine andere Qualität, weil es in dem Fall sehr offensiv ein Hassgesang gegen irgendjemanden ist, dem man sagt, ich wünsche dir die Pest anhalt, ich wünsche, dass deine Mutter stirbt. Und das ist eine ganz andere Qualität, als wenn jemand schwachsinnigerweise den in der Türkei eben anders besetzten Schweigefuchs
hat. Es gibt unterschiedliche Interpretationen dieser Geschichte. Wie du sagst, also dieser Schweigefuchs ist ja im Grunde genommen in der Türkei salonfähig, sage ich mal. Also es ist aber auch, um bei der Wahl zu bleiben, es ist ja auch nicht verboten. Also in Österreich ist es, glaube ich, verboten, aber in Deutschland ist es nicht verboten. Aber die Entscheidung hat ja im Endeffekt die UEFA getroffen. Ich finde, man hätte, ohne das jetzt da irgendjemanden in Schutz zu nehmen, das insgesamt ein bisschen cleverer handhaben können, ohne dann im Endeffekt die Sache so ein bisschen eskalieren zu lassen.
Wir waren uns ja einig vorher, bevor ich das mit den Albanern gewusst hatte, das war mir erst nachher klar, eine Geldstrafe wäre eigentlich ideal gewesen, aber eine richtig schöne, dass man sagt, keine politischen Zeichen, da gibt es ja auch Regeln. Und damit jetzt hat man so ein bisschen einen Märtyrer geschaffen, dann hat man noch den Herrn Erdogan aus der Höhle geholt, der dann auch noch mal ein bisschen Propaganda gemacht hat für seine politischen...
Aber da muss ich auch sagen, diese verfluchte Deutsche aufgeregt hat, da rieche ich mich auch drüber auf. Ich sehe immer von meinem geistigen Auge noch unsere Innenminister in einem islamischen Land auf der Tribüne sitzen mit einer ärmellosen Bluse. Kann ich nur sagen, Unverschämtheit, eine bodenlose Frechheit, unabhängig davon, dass ich die ganzen Islamisten und den ganzen Mist und die Unterdrückung von Frauen wirklich schrecklich finde, aber das ist einfach unhöflich, undiplomatisch, unrichtig, doof und so sind wir heute wieder immer schön den moralischen Zeigefinger heben und sagen, boah, der hat den Schweigefuchs gezeigt, das ist aber nicht erlaubt. Ja, so ein Käse,
hör auf. Aber zum Glück zum Glück, damit diese ganze Märtyrergeschichte nicht noch höher gedreht wird, hat ja der, der praktisch der Stammspieler war, ich habe jetzt den Namen nicht, der jetzt wieder reingekommen ist für den Demiral ins Team.
Der Bardakce, der ja. Innenverteidiger links.
Der, der macht dann das 1-0. Das war ja wieder, ich sag mal, ein Glücksfall. Nee,
der war, macht nicht das 1-0. Der, beide, der Bardakce hat gespielt, genau. Aber der, der das Tor macht, der hat davor auch gespielt.
Der war auch also, gesperrt genau. gewesen.
Das ist der, der gegen Portugal dieses Eigentor,
Eigentor gemacht
hat. Genau, der, der ja. ist das, ja.
Ist jetzt auch aber egal.
Gesagt, der ist ja auch egal, ja.
Aber, wie also, gesagt,
aber unterm Strich ist es doch so, die Türkei hat eine super Europameisterschaft absolut. Gespielt.
Prima also, gespielt. Eines der besten Spieler war das Spiel gegen Georgien, finde ich.
Überhaupt, die, ja, die Spiele der türkischen Mannschaft waren immer spannend, die Stimmung war super, die Zuschauer sind super mitgegangen.
Ich hätte ihnen auch gewünscht, dass sie gegen die Holländer weiterkommen.
Und ich
doch.
Nein, ich bin auch verkappter Holland-Fan. Ich darf das gar nicht sagen.
Aber Ach, du bist ja von Niederrhein.
Ich bin grenznah aufgewachsen.
Ja, wie gesagt,
ich kann sagen, so, die sind eigentlich ganz nett, die Holländer.
Ja, ich habe so sportlich meine Probleme mit den Holländern. Weil so
du hast überhaupt sportliche Probleme.
Weil sie ja den Fußball erfunden haben, die Holländer.
Ja.
Und eigentlich haben wir ihn ja erfunden.
Also ja, und die können aber ganz gut. Poffertjes,
kann ich empfehlen. So, und die Holländer werden jetzt Europameister, oder?
Ich glaube, dass die Engländer am Ende sich durchsetzen mit dem Schlafwagenfußball, den die spielen. Weil die, eins muss man sagen, die sind in der Defensive wirklich gut sortiert. Da gibt es wenig Chancen, die der Gegner so bekommt. Und es werden auch die Spanier im Finale merken. Ich gehe davon aus, dass die Spanier ins Finale kommen. Und dann werden am Ende die Engländer im Elfmeterschießen Europameister, weil Harry Kane den letzten Elfmeter unter die Latte senkt. Also der springt dreimal auf die Linie und geht dann per Tortechnik ins Netz. Und dann sind die Engländer Europameister.
Weil der Sensor...
Genau, und dann sind die so, dann sind die so ergriffen, dass sie gleich wieder einen Aufnahmeantrag in der EU stellen. Und dann sagen wir aber, nee, so nicht.
Also ich gönn's den Holländern, auch wenn sie die Türkei ausgeschaltet.
Nee, auch wenn
nur
sie
gegen aber mich ich, wieder hier.
Nein, ich gönn's denen deswegen, weil ich der Meinung bin, dass weder England noch Frankreich bisher ein Turnier gespielt haben, wo man sagen kann, die hätten verdient, diesen Titel zu gewinnen.
Die Spanier hätten's definitiv verdient insgesamt, aber... die Spanier haben in den letzten Jahren auch genug Titel geholt, deswegen finde ich so eine Wiederholung von 88 Europameisterschaft. Ganz schlecht,
warum?
Die politische Lage ist eine andere geworden, wenn jetzt die Holländer in Deutschland wieder Europameister werden. Dann will Gerd Will, dass ihr Bundeskanzler werden.
Aber, das lehne ich ab. Aber dann werden wir schon wieder zu politisch. Mir geht es um die Spieler.
Oder wandern wir die Schweiz aus.
Den holländischen Fußball und ich fände es schön, wenn die den Titel holen würden. Und ich finde auch super, wie die holländischen Fans das insgesamt
so.
Und
Orange ist auch ganz schön als Farbe. Ist ein bisschen so frisch, so ein bisschen fröhlich, ein bisschen so orange Tulpen. So.
Ja, ne? Da ich vor dem Turnier Spanien gesagt habe, muss ich ja bei Spanien bleiben. Ja.
Wenn das jetzt so kommt, mache ich niemanden Podcast mit dir. Da hast du nämlich nur noch recht. Da fällt ja kein Mensch aus, ehrlich.
Bleibe ich gerne dabei. Ich wünsche mir, Spanien gegen Frankreich ist jetzt Spiel.
Die spielen gegen
Frankreich. Ja, schade, weil es wuselt wie eh und je. N'Golo Kanté, mein Lieblingsspieler, der ist so eine Sensation. Ich habe ihn jetzt in Düsseldorf gesehen, war auch nicht eines der berauschendsten Spiele gegen Belgien, Frankreich gegen Belgien, aber allein die Leute mal Fußball spielen zu sehen in so einer Mannschaft, das ist eine französische Nationalmannschaft mal zu sehen.
Das ist wirklich wahr.
Also da ist ein Erlebnis, das wird halt kommt halt in die große Kategorie der großen Spiele für mich, gell? Wenn es auch nicht der super Fußballspiel war.
Nee, ich habe ja am Samstag das erste Mal in meinem Leben, sicher auch das letzte Mal in meinem Leben, Jude Bellingham live spielen sehen. Das ist schon eine Klasse besser. Der Junge ist wirklich
live gut. Sehen also, was ist
der,
was anderes.
Der kann, und das siehst du dann, wir hatten auch noch das große Glück, wir hatten Plätze relativ nah am Rasen, also 15 Meter vom Rasen weg. Das ist schon toll. Da muss man schon sagen.
Oder auch die Belgier, Kevin de Bruyne, wenn sie singen, oh, Kevin de Bruyne, das kriegst du gar nicht hin. Also, das ist ja flämisch, glaube ich. Und das muss man alles mal erlebt haben.
Für viele Leute ist es die
Europameisterschaft, die sie erlebt haben, ein Riesenerlebnis. Ja, und egal, es geht ja noch eine Woche und dann werden wir mal sehen. Aber nur seit einer Woche sind jetzt die Amateurmannschaften wieder im Einsatz.
Also nicht alle, aber
die meisten trainieren einige. Schon.
Ne? Die meisten trainieren und
gibt auch schon Testspiele.
Die Ranghöchsten haben jetzt gestern Sonntag auch schon Testspiele gehabt. Also Kronenberg hat 4-1 gegen Dornap gewonnen. Und
Germania hat verloren,
glaube ich. Hat verloren gegen Kreisligisten. Marathon Remscheid, glaube ich. Ja. Germania muss...
Die sind ja schwer im Umbruch.
Ja, die haben die Vorbereitung, wie gesagt, die Vorbereitung gerade neu angefangen, müssen eine Mannschaft zusammenstellen oder einen Kader zusammenstellen.
Aber
wir werden selbst kommenden Sonntag gegen Germania
Freundschaftsspiel. Dann kannst du uns erzählen, wie es da aussieht.
Genau, wie es da aussieht. Auf dem Freudenberg spielen um 14 Uhr. Und Ronsdorf hat auch 4-1 gewonnen, zu Hause gegen Niederbonsfeld, glaube ich. Die hatten die kürzeste Pause, weil die hatten ja noch die Entscheidungsspiele. Und
die konnten eigentlich durchmachen.
Eigentlich fast durchmachen, genau. Und auch die Ronsdorfer müssen müssen gucken, dass sie jetzt einen neuen Kader auf die Beine stellen, weil einige Abgänge zu verzeichnen sind und die Bezirksliga nächste Saison auch sehr, sehr schwierig wird. Da sind gute Mannschaften und ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass Dabringhausen zurückgezogen hat. Das ist ein Bezirksligist, also die Bezirksliga in der kommenden Saison sozusagen wird dann nur mit 17 Mannschaften starten. Aber sehr schwierige Bezirksliga, sehr gute Mannschaften, Vereine, die auch viel Geld investiert haben, in Anführungsstrichen. Also FC Wülfrath, Rot-Weiß Wülfrath, Solingenwald.
Die Aufsteiger aus der Kreisliga A.
Genau, die Aufsteiger, Tüttgische-Felbert, SSV Gefelbert, okay. Zweite. Genau, also das wird schon hauen und stechen da, glaube ich.
Ja, die Kronenberger sind auch am Anfang ihrer Testspiele und Vorbereitung.
Genau, also jetzt heißt es schwitzen und arbeiten.
Dann geht das schon um den Monat, dann geht es schon wieder los, ne?
Ja.
Und der WSV ist schon eine Ecke weiter, ist aus dem Trainingslager zurückgekommen und hat am Samstag ein Testspiel gemacht gegen Ennepetal. Jo, sag ich mal.
Du warst vor Ort.
Ja,
du kannst erzählen, ja.
Also man sieht, da ist noch einiges noch nicht so ganz, läuft noch nicht so ganz rund. Es war jetzt auch jetzt bestimmt keine Mannschaft, die man so sehen wird. Es ist aufgefüllt worden mit Jugendspielern. Aber man kann schon so ein bisschen was sehen, glaube ich. Also Lujan Bula, Torhüter, der wird wahrscheinlich erstmal als Herausforderer für den Wozniak auftreten. Der hat gar nicht gespielt. Auf der anderen Seite hat der Metz gespielt für Ennepetal, warum auch immer.
Ja, die hatten wohl keinen Torhüter dabei.
Irgendeinen Torhüter verletzt oder nicht dabei. Der Junge macht einen super Eindruck. Mhm. Das war auch sehr ordentlich. Also da sind sie eigentlich gut besetzt. So fangen wir vielleicht mal hinten an. Innenverteidigung Gembalis, das ist eben, wie gesagt, die Spieler muss man sehen, körperlich sehr stark, also ein kräftiger Kerl. Man hat ja eher die Tendenz, die Spieler sind alle, sag mal, ist kein Gramm Fett dran, also da Fett schon mal gar nicht, aber sind eher mal, mal schlaksig, so, das scheint der neue Fußballertrend zu sein, so, ja. Aber das ist eher mal ein kräftiger Typ. Den also kannst du auch gebrauchen. Ja. Ist auch von der Athletik und von der Statur kräftiger als jetzt zum Beispiel Leon Schwers. Der ist ja auch eher mal ein kräftiger Typ gewesen. Aber der bringt noch mal ein paar Muskeln, glaube ich, mehr mit. Niklas Dahms ist noch verletzt. Also das wird wahrscheinlich dann erstmal die Innenverteidigung. Oktay Dahl hat gespielt, aber er hat sich so ein bisschen schwer getan auf der Position auch und dann im Mittelfeld. Ich denke mal, das ist auch jetzt der Vorbereitung geschuldet. Ja, wer ist mir sonst noch aufgefallen? Terracino, sieht man, dass er jetzt das Spiel an sich ziehen will. Ganz klar, der Ballverteiler ist der Aufbauer, noch mehr in der zentralen Position als in der vergangenen Saison. Von ihm wird unheimlich viel abhängen. Das ist ganz klar, wie die Sache laufen wird.
Ja, er ist ja, glaube ich, auch zweiter Kapitän. Ne? Dahms ist Kapitän und Terracino. Und Terracino spielt, glaube ich, wirklich auch eine Schlüsselrolle in dem Ganzen, weil im zentralen Mittelfeld muss er im Grunde genommen derjenige sein, der so ein bisschen den Rhythmus bestimmt, die Mannschaft führt. Er hat auf jeden Fall die Erfahrung, hat auch die Qualität und er muss gesund bleiben und er muss die Mannschaft so ein bisschen...
Wird natürlich auch eine Position sein, wo der Gegner ansetzen wird.
Ja, aber das ist halt so, da musst du dich halt durchsetzen.
Also, da ist so wie Toni Kroos, wo man genau weiß, der verteilt die Bälle, der ist für die sicheren Bälle, der verliert keine Bälle so schnell.
Da stellen sich die Gegner drauf ein und dann musst du halt gucken, dass du dann wiederum eine Antwort darauf hast.
Ja, wen hatten wir sonst noch? Den linken Verteidiger Levin Müller, der haben wir schon gesagt, der mit den ganz dünnen Beinen, der ist schnell zu erkennen.
Der ist aber Rechtsfuß, glaube ich, ne? Kann das sein?
Nee, er spielt links.
Ja, spielt links, aber es gibt ja auch Rechtsfüße.
Macht ein Tor nach einer Minute, ist da, ist also mit aufgerückt, macht dann seine Sache sehr ordentlich. Mhm. Dann hat der Kilian Bilicain, der in der Innenverteidigung spielt, hat jetzt ein bisschen bei einem Tor nicht so gut ausgesehen, aber wie gesagt, der kommt auch aus der AJU und da muss man, also ich habe die Hoffnung, dass einige Spieler jetzt in dieser Saison einen Riesensprung nach vorne tun, halt eben in dem Umfeld mit den Spielern, aber das wird auch erforderlich sein. Also wenn es nicht die 3-4 Ausreißer nach oben gibt, dann wird es schwierig für den WSV. Die muss es schon geben, also...
Das ist aber auch eine ganz komfortable Position für junge Spieler jetzt beim WSV, weil sie können sich weiterentwickeln, können sich in den Vordergrund spielen. Also in dem Kader der letzten Saison wäre es für die jungen Spieler aus der U19 viel, viel schwieriger gewesen. Und die Saison, ich will jetzt nicht sagen, dass es einfach ist, aber die Möglichkeit ist da, sich in den Vordergrund zu spielen.
Und vor allem ist auch der Zwang da, sich in den Vordergrund zu spielen, weil wir haben ja schon oft darüber gesprochen, der WSV befindet sich insgesamt im Umbruch. muss andere Kaderplanungen zunächst einmal machen, bis irgendwann der große Geldregen einsetzt, von dem wir hoffen, dass er irgendwann mal kommt. Wenn nicht, dann muss es eben so weitergehen. Und normalerweise ist es auch so, dass sich eben junge Spieler eben an älteren Spielern auch mitentwickeln, weiterentwickeln. Und warum soll das beim WSV plötzlich anders sein? Es ist ja ein Kern geblieben, Terrazino, Hagemann, solche Leute, die ja wissen, wie es geht, wie man Fußball spielt, die jahrelang in dem Geschäft sind. Und ich bin da gar nicht so mutlos. Wie gesagt, wir dürfen halt nur nicht den Fehler machen, zu glauben, es ist der Wuppertaler SV, die spielen sowieso um den Aufstieg mit. Das ist nicht unbedingt der Fall, sondern vielleicht ist diesmal ein realistischer Zielkorridor, Platz 3 bis Platz 8, Platz 4 bis Platz 8. Das ist doch völlig in Ordnung. Also es ist immer noch, wir reden ja immer noch von einer relativ guten Liga, jetzt haben wir noch den MSV Duisburg mit drin. Insofern, ich bin da gar nicht mutlos, ehrlich gesagt. Und es wird Rückschläge geben, wie das eben immer so ist. Die werden noch Spiele verlieren und denkst, wie kannst du sowas verlieren? Ja, verlieren sie halt und dafür gewinnen sie andere Spiele. Und so ist es eben.
Und man hat ja jetzt auf dem Transfermarkt auch nochmal was gemacht. Also Bayern Ametov ist zurückgekehrt, der war ja schon mal beim WSV. Das ist, glaube ich, so ein Baustein für die Offensive, der auch wichtig werden könnte. Guter Fußballer, hat leider in Aachen jetzt nicht so viele Einsätze gehabt, aber ist, glaube ich, Wuppertaler, soviel ich weiß. Ja. Und vielleicht ist das ja eine Geschichte, die dem WSV weiterhilft sportlich.
Geht ja bald los, geht mal gucken,
genau.
Guckt man hin.
Macht sich einen Eindruck da auf jeden
Fall. Das wird man sehen. Also wie gesagt, der WSV ist kein Abstiegskandidat. Der WSV vielleicht jetzt diesmal nicht unter den drei spitzen Aufstiegskandidaten zu finden, bestimmt nicht sogar. Aber trotzdem kann das ja nur und wird das auch bestimmt eine gute Saison werden und ganz gut.
Dann ist noch Ricardo Güm, der hat aber gefehlt am Wochenende, der hat nicht gespielt. Vielleicht ein, zwei Spieler, wo man nochmal ein besonderes Augenmerk drauf hat. Lila Atmaka, der ist mir jetzt in dem Spiel nicht so doll aufgefallen.
Aber in dem Spiel davor muss er wohl ziemlich gut gespielt haben. Also muss wohl sehr schnell sein. Tempo ist immer gut für Offensivspieler.
Wenn ich nicht die Aufstellung gehabt hätte, hätte ich ihn verwechselt mit dem Demir Dilan. Leichtgewicht, ein Flieger, sag ich mal. Und der Demir, der ist vom Tempo her vielleicht nicht viel langsamer. Mhm. Und ein interessanter Spieler, ist so ein Alles-oder-nichts-Spieler, so wie die türkischen Stürmer, der geht drauf ohne Ende, hat auch einen ganz guten Abschluss wohl, hat einen Schuss an den Pfosten gesetzt.
Also die beiden Jungs könnten auch so eine Flügelzange bilden. Ja. Der eine kommt über rechts, der andere über links, dann
Seitenverkehr
rein theoretisch.
In die Mitte. Und also zumindest Tempo haben sie, die Jungs. Man muss mal abwarten, wenn sie gegen andere Gegner spielen und gegen andere Verteidiger. Aber der ist so ein Draufgänger, der geht drauf auf die Kette und mit Tempo haben wir ja auch nicht so immer. Ja, und der Einzige, der ein bisschen Sorgen macht im Moment, ist der Hage. Den haben sie. Hage macht seinen typischen Trick am Verteidiger vorbei und dann kommt der typische Tritt auf den Knöchel. Gell? Mhm. Und das hat nicht so gut ausgesehen.
Aber da wissen wir noch nicht genau, was
ist, glaube ich. Also ich glaube, war nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, der Hage hatte genug nach dem Tritt. Also der Knöchel wird dann...
Ja, der Tritt ist bestimmt. Und ich glaube auch, dass die Vorbereitung bisher sehr anstrengend war. Also wenn man...
nimmt man so dann hört, als Spieler vielleicht auch mal mit.
Der ist ja auch ein
abgezockter,
da will ich ihm jetzt gar nichts unterstellen.
Aber dann ist halt auch seine empfindliche Stelle, weil er da halt immer wieder auf den Fuß getreten bekommt, wenn er da durchzieht. Und er war in Spielfreude, das hat man gesehen. Und dann kommt halt so ein Verteidiger, der dann vielleicht auch noch nicht so ganz fit, die hatten, glaube ich, Ennepetal ein oder zwei Trainingseinheiten bisher und dann kommt er einen Schritt zu spät und dann trifft er halt eben nur noch den Fuß. Ja. Jetzt geht's weiter beim WSV, ein Freundschaftsspiel gegen Lippstadt.
In Lippstadt, ne?
Da ist wahrscheinlich auch eine Vereinbarung, die mit dem Münsters-Transfer, die Zwillinge, die zum WSV gewechselt sind. Einer ist verletzt, der war in Zivil da und einer war am Platz. Laufstark, also ein sehr sportlicher Typ, der könnte auch Mittelstreckenläufer sein oder irgendeine andere Sportart, also oder Handballer oder sonst was, also einfach ein Sportler, wie aus dem Bilderbuch. Er muss halt auch ab und zu mal das Tor treffen, da hat man gesehen, dass er nicht so seine absolute Stärke ist, der Abschluss, aber das ist alles vorgeplänkelt.
Aber ich finde, das hört sich halt sehr interessant an, so unterschiedliche Spielertypen, viele neue Spieler und ich sehe das dann auch so aus der Sicht eines Trainers, dann zu versuchen, aus so einem Potenzial an Spielern, einem Pool an Spielern, so was zu formen, was dann im Endeffekt dann in die Meisterschaftsspiele geht und gute Spiele macht und auch Punkte bringt. Da finde ich, das ist auch sehr spannend und da freue ich mich auch drauf, dann mal mir Trainingseinheiten anzugucken oder ein Spiel anzugucken, um mal zu sehen, wie das alles miteinander harmoniert.
Noch einen meinem Lieblingsthema, der zentrale Stürmer. Da haben wir zwei, also die jetzt auch in dem Spiel nicht so ganz, nicht so sonderlich in Erscheinung getreten sind. Ceas und dann halt Reck, Etienne Noël ja. Reck. Aber die beiden wollen die Position spielen. Mhm. Das ist schon mal für mich schon mal entscheidend. Das ist nicht eine verkleidete Timo Werner oder ein verkleideter Kai Havertz. Das sind die Typen, die da vorne im Zentrum stehen wollen und arbeiten wollen und sich die Chancen erarbeiten wollen. Ob sie das dann nachher gegen viel stärkere Gegenspieler schaffen, das muss man abwarten.
Aber beide sind jung, also das ist ja. schon mal gut. Natürlich ist die Qualität entscheidend, aber zwei so gelernte
Menschen. Ist so ein bisschen körperlich, ja. körperlich stärker. Ja. Ja. Ceas ist so ein bisschen fragiler, mhm. aber der ist ja auch noch sehr jung. Ja. Also
da, das verhängt auf dem System. Aber wenn ich da vorne Leute drinstehen habe, die Chancen verwerten wollen, müssen Chancen kreiert werden, dann spielt das, dann haben wir ein anderes Spiel. Dann geht es vielleicht über die Flügel sogar mal. Und das, davon hängt am Ende ab, wie viel. Die können ja nicht 10 von 10 machen, aber die müssen, wenn sie im Spiel 7 Chancen haben, mal 2 reinsetzen, dann ist alles schon gut. Und, aber die 7 Chancen musst du erstmal haben. Ja, wenn du dann eben den Mittelstürmer reinbaust und spielst nicht so, dass der mal eine Chance kriegt, dann kannst du doch gleich wieder vergessen. Also insofern ist das ein Gesamtkunstwerk, das eigentlich den Fingerzeig darauf ist, wie der WSV möglicherweise spielen will. Das gute Alte, was wir so früher kannten, 4-3-3, also alle nach vorn, das ist schon mal ganz schön, darf durch hinten so oft klingeln, also wird man dann sehen, insofern.
Also ich glaube, das läuft so ein bisschen auf dem 4-2-3-1 aus beim WSV, ohne da jetzt irgendwas vorwegzunehmen, aber wenn einer dieser beiden klassischen Mittelstürmer spielt, das ist dann vorne der
Ceas oder Reck.
Genau, und dann so eine Dreier-Offensivreihe dahinter eventuell, Hage, zwei vielleicht. Sechser und Viererkette. Aber man weiß es nicht. Also ich vermute mal, dass der Trainer da vielleicht auch noch ein anderes System ausprobieren wird. Aber so die Spielertypen sprechen vielleicht dafür.
Ja, dann kann man dem WSV nur wünschen, dass sie verletzungsfrei da
durchstehen. Wann können wir den WSV denn in Wuppertal mal sehen? Wann kann ich da mal hinfahren?
Ja, Oberbergische Straße ist
ich
jetzt...
Ich möchte ein Spiel sehen, ich möchte kein Training sehen. Beim Training, da habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, dann vielleicht selbst nichts mache. Das
gegen schlecht. Lippstadt, gegen Lippstadt.
Also morgen Abend in Lippstadt auf jeden Fall, ja?
In Lippstadt ist das nächste Spiel, dann haben wir noch... das Eröffnungsspiel ist, Saisoneröffnung findet aber jetzt an der Oberbergischen Straße statt. Ich glaube, am 21. Juli.
Gegen Haiger, ja.
Gegen Steinbach, ja. Der alte perfekte Testspielgegner, weil man sich immer so ein bisschen auf Augenhöhe mit denen sieht. Und das wird wahrscheinlich.
Oberbergische Straße kann ich auch.
Ja. Kenn ich nicht. Stadion wird noch geruht. Der Gras muss wieder wachsen, weil die Slowenen ausgezupft haben, einzeln. Also gut, da gibt es ja hinter den Kulissen auch ein bisschen Meinungsverschiedenheiten, wie lange ein Rasen ruhen muss. Aber
es hat 30 Jahre gedauert, bis die Stadt Wuppertal sich einen neuen Rasen geleistet hat. Es ist, glaube ich, eine gute Idee, mal zur Not mal 3 Tage länger zu warten. Denn es wird demnächst 300 Jahre dauern, bis ein neuer Rasen kommt. Deswegen ist es vielleicht mal ein bisschen vorsichtig.
Zumal, glaube ich, auch die Mannschaft sich auf der Oberbergischen auch wohlfühlt. Also,
das ist auch eine gute Anlage, da kann man
auch. Eine gute Anlage, der Rasen ist gut da und der Vorteil ist auch da. Du kommst da hin, du hast deine Kabine, du trainierst und nach dem Training kannst du, du musst also nicht durch Wuppertal fahren, um irgendwo trainieren zu können. Wenn die Mannschaft sich am Stadion trifft, dann geht's in die Busse und dann wird halt irgendeinen Platz angefahren. Also alles hat Vor- und Nachteile. Ich denke, im Moment kann man auch damit leben, dass man auf der Oberbergischen Straße
ist. Ich denke auch, das wird jetzt nicht das allergrößte Problem
und wenn, sein. Und wenn, dann der Rasen wird ja noch schöner. Ich meine, der wächst sich ja schön, so ein Rasen. Ne?
Genau.
Der ist ja, also das wird ja ein Gedicht. Und
zur Not mähen wir denn, Lothar?
Mit der Nagelschere zu nehmen.
Okay, also ich denke, da wird man sich irgendwo einigen können und vielleicht noch mal eine Woche warten. Oder wie heißt immer noch dreimal schlafen? Dann gibt es ja auch irgendwann mal ein Heimspiel.
Stimmt, das wird ja auch ein bisschen dauern erstmal. Ne?
Genau. Und dann, einen Spielplan gibt es jetzt auch, glaube ich, diese Woche oder nächste Woche. Da sind wir mal gespannt. Aber ich schätze mal, dass es erstmal ein Auswärtsspiel gibt. Und dann sehen wir mal, ob wir noch wieder nach Duisburg fahren und dann wieder mal 20.000 Zuschauer.
Ist so gut, fahren wir auch hin.
Und dann den Duisburgern nicht die Saisonauftakt versaubeuteln, das wäre doch schön.
Genau.
Gut, dann sehen wir, wenn nächste Woche wissen wir, wer Europameister ist.
Du weißt es ja schon, wir sind doch noch ein bisschen in Erwartung.
Okay. Genau. Bis dann, ciao. Ciao.
Tschö.
Dies ist ein Podcast der WZ.